Vielen Dank, liebes Singeteam, dass ihr unseren Blick auf den Herrn ausgerichtet habt. Das ist schon ein aufregender Tag heute. Ich dachte, wie steige ich ein? Lasst mich mit einer kurzen Geschichte beginnen, die ich auch irgendwann mal gelesen habe. Ein König suchte einen Mann für eine besondere Aufgabe. Das musste ein sehr mutiger und ein sehr kluger Mann sein. Also machte der König einen Aushang und lud Männer ein, dieses Schloss hier zu öffnen. Es war nicht das, es war so ein Schloss. Ja. Und der Mann, dem es gelingen würde, das Schloss zu öffnen und durch diese Tür zu gehen, der wäre dann wohl qualifiziert für diese besondere Aufgabe, die nun vor ihm läge. Und es kamen ganz viele Gelehrte und pfiffige Leute und technisch begabte Menschen. Und sie machten sich Gedanken von außen, wie wohl der Aufbau des Schlosses sein könnte. Und sie klopften es ab, wie könnte wohl der Mechanismus sein, der dahinter liegt. Aber das Schloss war einfach zu kompliziert. Sie bekamen es nicht auf. Und irgendwann kam ein ziemlich verlegener Mann. Er friemelte an dem Schloss rum und dann zog er einfach an der Tür und die ging auf. Die Tür war gar nicht verschlossen. Ja. Und dann sagt der König, den Mann brauche ich. Ja, weil der packt das Leben einfach an. So einen will ich haben in meinem Team. Da dachte ich, super. Das erinnert mich an den Morgen heute. Wie sehr wünschte ich mir, dass wir unsere Kinder so anleiten und so ausbilden in der Schule und in unseren Familien, dass es solche Menschen werden, die die Tür einfach öffnen und vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Das würde ich mir doch sehr wünschen. Und so habe ich mir überlegt, ich starte heute Morgen mit einer Geschichte, in der ein junger Mann, eben wie dieser König, wie dieser Mann vor dem Tor, etwas Neues beginnt. Und mein Thema heißt ganz schlicht heute, mit Gott Neues wagen. Wenn ihr eine Bibel da habt, schlagt bitte mit mir zusammen auf. 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Mit Gott Neues wagen. Und ich will mich leiten lassen von dem Gedanken, was können wir unseren Kindern empfehlen als Eltern und was ihnen mitgeben, unseren Kindern, die jetzt in so einen neuen Lebensabschnitt starten und Neues mit Gott wagen wollen, vielleicht sogar müssen. Ich lese uns den Text vor und ihr Techniker, ihr supportet mich. Ja. Wunderbar, beim letzten Mal, weil ich ja ein Mann bin, kann ich nur eine Sache gleichzeitig machen, habe ich ein paar Dinge vergessen, jetzt machen wir das zu zweit, das wird funktionieren. Also 1. Mose 28, ab Vers 10, dort steht, aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal soll ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Für mich ist das eine sehr beeindruckende Geschichte, wie dieser junge Mann Neues wagt. Und ich möchte einige Gedanken ableiten, natürlich in erster Linie für unsere Erstklässler, aber darüber hinaus für uns Eltern, die wir die Erstklässler begleiten, und darüber hinaus für alle anderen auch, die wir ganz normal im Leben unterwegs sind und immer wieder vor solchen Schlössern stehen und fragen, wie geht die Tür auf? Wie soll ich weitergehen? Wie kann ich Neues mit Gott wagen? Glaubende dürfen auf unbekannten Wegen wissen, und jetzt möchte ich drei Aussagen für uns ableiten aus diesem Text, dürfen auf unbekannten Wegen wissen. Gott sagt uns, ich will dir begegnen. Ich will dir begegnen. Stellen wir uns die Situation vor, da ist so ein junger Mann, wahrscheinlich im Teenager- oder frühen Jugendalter, irgendwo in der Dürre unterwegs. Und er macht eine ziemlich jämmerliche Figur. Und er stellt sich ja die Frage, was hat man davon, wenn man sich dieses jungen Mannes annimmt? Diese Situation, in der Jakob unterwegs ist, die riecht förmlich nach Problemen. Und so fällt mir auf, wenn ich den Text lese, es gibt auch Grund zur Sorge. So wie neue Situationen ganz oft etwas Beängstigendes an sich haben, weil uns ja Sicherheiten verloren gehen. Und Grund zur Sorge gibt es in dieser Begebenheit deshalb, weil das Reisen war nicht Jakobs Ding. So wie die Bibel uns Jakob vorstellt, er war lieber jemand, der zu Hause saß. Also da lesen wir in 1. Mose 25, Vers 27 über Jakob, als nun die Knaben groß wurden, Jakob und sein Bruder Esau, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Das hebräische Wort für ruhig, das hier gebraucht wird, meint gesittet, familiensinnig oder häuslich. Also im Deutschen haben wir ein Wort dafür, der Stubenhocker. Ja, und ganz oft hat man abgeleitet, also der Wilde, der Esau, der Ungläubige, so wird er uns auch im Hebräerbrief dann dargestellt, der treibt sich rum, der geht jagen. Das tun die Ungläubigen. Im Wald und Flur ist er ganz wild unterwegs. Die frommen Leute, die bleiben zu Hause, die frommen Männer. Die sitzen bei Mama in der Küche und waschen Salat. So war Jakob. Aber aufgepasst, das stimmt so nicht. Ja, Esau war ungläubig, Jakob aber auch. Er ist noch kein frommer Mann in dieser Sitz-zu-Hause-Phase. Wer also solche Thesen von diesen zwei Brüdern ableitet und sagt, also der fromme Mann, Marvin, kauft sich nie ein Motorrad, weil damit ist man ja wild unterwegs, ne? Nur noch Salat waschen jetzt. Ne? Nein, das ist ja gar nicht die Intention des Textes. Die Intention ist uns mitzuteilen, der Jakob war jemand, der nicht unterwegs war. Und dennoch wird die ganze Bösartigkeit in seinem Leben sichtbar. Er wird uns vorgestellt als ein hinterlistiger Mensch, ein Intrigant, ein Betrüger. Und dieser Kerl, der sich ganz sicher bei Mama zu Hause in der Küche fühlte, der muss auf einmal in die Welt hinein. Und ich habe diese Orte mal eingegeben bei Google Maps. 899 Kilometer, etwa ein Drittel der Strecke durch Wüste. Das ist eine Tour für einen Teenager oder einen Jugendlichen. Um uns das besser vorstellen zu können, ich habe da mal geguckt, welche Orte, die wir kennen, sind so in der vergleichbaren Distanz unterwegs. Es ist Mailand. Mailand nach Google Maps Fußweg 895 Kilometer. Also stell dir vor, du würdest einem 15-jährigen Sohn sagen, geh nach Mailand. Immer in die Richtung. Ja. Es gibt keinen Kompass, keine Karte, kein Google Maps. Geh nicht zu weit links, dann landest du in Zadar. Geh nicht zu weit rechts, dann landest du in Nizza. Das ist vollkommen vorbei. Immer schön in die Richtung. Geh mal los, Junge, und dann fragst du die Leute. Muss man auch sagen, für so einen Küchenhocker? Eine ganz schöne Herausforderung. Also es gibt echt einen Grund zur Sorge. Wenn ich meinen Sohn so losschicken müsste, ich kann euch sagen, ich hätte große Sorge. Für Jakob ist das ganze Projekt neu. Dann wird deutlich, Jakob muss vermutlich das erste Mal weg von seiner Bezugsperson. Auch das gibt Grund zur Sorge. Ja, von Jakob lesen wir diesen wunderschönen Vers, 1. Mose 25, 28. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Das heißt, Jakob war der Junge an Mamas Rockzipfel. Und das änderte sich nicht bis ins Jugendalter. Und auf einmal weg von zu Hause. Was für eine Herausforderung für diesen Mann. Und es sind auch äußere Gefahren, die ihn antreiben. Ja, also da lesen wir in 1. Mose 27, nachdem er Esau das erste Mal betrogen hat, dass Esau sich fest vornimmt, Papa ist schon alt und klapprig, wenn der stirbt, dann töte ich Jakob. Also er geht nicht freiwillig. Jakob wird gezwungen zu gehen. In dieser Begebenheit gibt es so viele Dinge, die Sorgen machen. Ja. Und ihr habt das Bild gesehen, wie Jakob schlief. Ja. Das ist, wenn man diesen Text liest und in Deutschland lebt und in 2023 wohnt, dann hat man so die Vorstellung, Jakob legt den Stein wie so ein Kopfkissen drunter. Steht er, legte er es an seinen Häupten oder zu seinen Häupten. Man nahm, wenn man ganz hilflos war, einen Stein und legte einen großen Stein und legte ihn so hin, dass man seinen Kopf davor legen konnte, dass wenigstens der Kopf geschützt war beim Schlafen. So machten es die Beduinen. Ja. Und da muss man sagen, Jakob, du bist so aufgeschmissen unterwegs. Das Einzige, was du noch hast, ist ein Stein, den du vor deinen Kopf legen kannst, damit dir nachts niemand vor den Schädel tritt. Kein Tier oder sonst irgendwas. Mehr Schutz ist nicht da. Muss man sagen, boah, das ist echt Grund zur Sorge. Aber es gibt auch Grund zur Freude in der Begebenheit. Nämlich Gott sagt, ich will dir begegnen. Und es fällt auf in diesem Text. Und das ist ein echter Grund zur Freude. Gott sieht mich. Wer nimmt diesen Jungen wahr, der da alleine unterwegs ist, in einer ziemlich schwierigen Situation? Was ich so wunderbar finde, auch wenn kein Mensch Kenntnis von ihm nimmt, Gott schon. Ja, und Leute, was ist das für eine Wahrheit? Wenn du unterwegs bist und den Eindruck hast, ich bin vollkommen verkannt, ja, wer nimmt schon wahr, wie es mir geht? Wer nimmt schon wahr, wie es dem Kind geht? Das muss einfach zur Schule und fertig. Und wir dürfen dem Kind sagen, Gott sieht dich. Gott nimmt mich wahr in der Situation, in der ich unterwegs bin. Und nicht nur Gott sieht mich, sondern auch Gott will mir begegnen. Dieser Ort vor Bethel, als er von Freude überrascht und von Ehrfurcht erstarrt war, hatte Jakob keine persönliche Begegnung mit Gott. Alles hatte er bisher aus zweiter Hand erfahren. Also Gott begegnet Jakob in einer Zeit, in der er wenig hermacht. Ich dachte, als ich das für mich so vorbereitete, also heute Morgen, die Veranstaltung ist schon toll. Die Kinder bringen ihre Schulranzen mit, ihr Eltern habt ihr auch wunderschön verkleidet, die sehen aus wie echte Menschen. Ja, das ist schön. Oder die Leute hier auf der Bühne, die Sänger, das ist schön, das ist ansehnlich. Aber so ein Mann, der ein paar Tage durch wüste Gegenden läuft, der ist nicht ansehnlich. Ja, muss man sagen, das sieht dann eher elendig aus. Und trotzdem, Gott begegnet ihm. Und Gott verspricht, mit ihm zu sein. Und das macht die Sache für mich so kostbar, wenn ich diesen Text lese. Ja, und wir sollten uns vor Augen halten, deshalb ist der Jakob ja auch so überrascht. An diesem Ort, ich bin schon 3 Tagesreisen von zu Hause weg, und an diesem Ort begegnet mir Gott. Er ist total von den Socken. Nun, damals war es üblich, dass man Götter den Ländern zuordnete. Also Detmold hat die Detmold-Gottheit und Lemgo hat die Lemgo-Gottheit. Und wenn ich von Lemgo weggehe, dann treffe ich die Lemgo-Gottheit dort nicht mehr. Und Jakob ist ja total überrascht, hier in der Wüste, wo niemand zuständig ist, da ist Gott. Und er begegnet mir. Und er will mit mir sein. Und er lädt mich ein, seine Heilsgeschichte mit mir zu schreiben. Und das finde ich so übermäßig bewegend. Gott begegnet uns in der Besonderheit unserer Situation. Also wenn ich so ein großes geistiges Projekt hätte starten wollen und ich hätte die Wahl zwischen einem, der was schafft, also wenn ich mal die 2 Brüder mir vor Augen halte, der was schafft, der was bewegt, so ein Esau, der unterwegs ist, der sich was traut, der in neue Gefilde vorstößt Oder ein, der zu Hause bei Mama am Tisch sitzt, weil ihm draußen alles zu wild und zu viel ist. Wen hätte ich gewählt für ein neues Projekt? Vom Gefühl her wahrscheinlich eher den Esau. Gott nicht, Gott schaut in das Herz, was kann ich mit diesem Jungen alles tun? Und darin begegnet uns in besonderer Weise die Gnade Gottes. Gott begegnet uns in Zeiten, in denen äußere Sicherheiten in Frage gestellt sind, in denen es uns so geht wie dem Jakob. Und ihr Lieben, darauf wollen wir vertrauen, darum wollen wir beten, dass Gott unseren Kindern in der Schule besonders begegnet, dass sie sein Durchtragen erfahren. Ja. Und dieses Ich will mit und bei dir sein. Auch hier eine Begebenheit, die von einem Rabbi las, fand ich sehr passend. Ein Ungläubiger fragte einmal einen Rabbi, warum Gott einen Dornbusch auswählte, um daraus mit Mose zu reden. Der Rabbi antwortete, hätte Gott einen Johannisbrotbaum oder einen Maulbeerbaum gewählt, so würdest du doch die gleiche Frage stellen. Aber ich will dir eine Antwort geben. Gott nahm den ärmlichen, stacheligen und kleinen Dornbusch, um uns zu zeigen, dass es keinen Ort auf Erden gibt, an dem Gott nicht gegenwärtig und mächtig ist. Noch nicht einmal in einem Dornbusch. Gott ist überall und überall kann er uns begegnen im alltäglichen Leben. Im dunkelsten Dunkel, in der wüstesten Wüste, im dornigsten Gestrüpp und im feurigsten Feuer. Gott will mit dir sein, auch wenn du morgen zur Schule gehst. Für die Kinder. Gott will mit dir sein, auch wenn du morgen in deinen Betrieb gehst, für uns. Zu deinen Kollegen, mit denen du vielleicht nicht so gut zurechtkommst. Zu deinem Chef, der vielleicht nervig ist. Zu deiner Familie, in der vielleicht einiges nicht rund läuft. Gott will bei dir sein. Das können wir uns zusprechen. Das fällt mir auf in diesem Text. Einen zweiten Gedanken möchte ich ableiten. Nicht nur, ich will dir begegnen, sondern ich will der Fixpunkt in deinem Leben sein. Und es fällt doch auf, wie sehr Jakob die Sache für sich hier festmacht. Als er erwachte, war Jakobs erste Reaktion Angst und Überraschung. Gott war an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Und wir lesen in dem Text, fortan ist Jakobs Leben geleitet von einer eigenen Gottesbegegnung. Es ist jetzt nicht mehr nur der Gott von Opa Abraham, von Papa Isaak, sondern jetzt ist es mein Gott, mit dem ich unterwegs bin. Also diese persönliche Erfahrung formte das Bild Gottes in Jakobs Leben neu. Jakob erkannte, dass Gott an unvorstellbaren Orten zu finden ist und dass jeder Ort auch Haus Gottes ist, weil Gott eben dort ist. Und er würde nun mindestens 20 Jahre unterwegs sein, nicht mehr bei Mama in der Küche. Und trotzdem kann er sagen, du bist mein Gott. Hier vertraut dieser junge Mann sich Gott an. Das fällt auf. Er ist auch erfüllt von dem Entschluss, sich Gott persönlich anzuvertrauen. Und es ist ja beeindruckend, was Gott ihm alles zusagt. Ja. Also Gott sagt ihm, beachte die Verheißung. Ich sage dir Gemeinschaft zu, ich bin mit dir. Ich sage dir Sicherheit zu, ich will dich behüten, überall wohin du gehst. Ich sage dir Führung zu, ich will dich in dieses Land zurückbringen. Und ich sage dir die persönliche Garantie zu, ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich zugesagt habe. Und es fällt auf in diesem Text, dass die Zusagen Gottes einseitig sind. Sie sind an keine Bedingung geknüpft. Und das ist ja das Kernstück des Evangeliums, dass Gott sich uns naht, dann, wenn wir nichts zu bringen haben. Denn wenn wir nicht sagen können, Gott, bin ich aber gut. Hier ist eine Situation, in der Jakob total schwach und verloren ist. Und hier wendet sich Gott ihm zu. Und du und ich, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott in gleicher Weise seinen Weg mit uns geht und sich uns zuwendet. Er ist auch gestärkt, Verbindlichkeiten einzugehen. Jakob macht die Sache mit Gott fest. Er erlebt die ausgestreckte Hand Gottes und ergreift sie. Er reagiert also ganz positiv auf Gottes Zusage. Und er macht das in vierfacher Hinsicht. Zum einen, er richtet einen Stein auf. Er benutzt den Stein nicht als Altar, sondern als Gedenkstein. Ich mache mir etwas in meinem Alltag, dass ich immer daran erinnert werde, Gott ist mir begegnet. Er gießt Öl auf diesen Stein. Nun, Öl überrascht schon. Ich meine, der ist allein in der Wüste. Wieso hat der Öl dabei? Nun, Öl benutze man als medizinisches Mittel. Das heißt, wahrscheinlich hat die Mama ihm das mitgegeben, so wie wir unseren Kindern Pflaster mitgeben, hoffentlich, wenn die zur Klassenfahrt fahren, ja, oder gestern zur Weser, dass man sagen kann, du, wenn du dich verletzt, mach ein Pflaster drauf. Ja, im Orient war das so, wenn du dich verletzt, mach Öl drauf. Ja, und allein, dass Jakob das Öl nimmt und auf diesen Stein gießt, macht deutlich, pfeif auf das Pflaster, Gott. Ja. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Öl war auch eine Flüssigkeit, die sich mit keiner anderen vermischt. Deshalb drückt es auch Heiligkeit aus. Ja. Gott, von jetzt an soll mein Leben reserviert sein für dich. So wie wir es später finden, dass zum Beispiel gewisse Werkzeuge im Tempel und in der Stiftshütte mit Öl gesalbt wurden und damit ausgedrückt wurde, die gehören ganz Gott. Das ist so die gleiche Symbolik, die Jakob hier zum Ausdruck bringt. Er hat den Gedenkstein, er hat Öl und was mich auch überrascht, er verspricht Gott den Zehnten. Das war ja im Gesetz noch gar nicht gefordert worden. Aber diese Sache ist ihm so ernst. Gott, von nun an sollst du der Fixpunkt in meinem Leben sein und ich will das ganz verbindlich eingehen. So verbindlich, dass ich dir den Zehnten von all meinem Besitz zuspreche. All das, was du mir gibst, will ich begreifen als Geschenk von dir und ein Zehntel gebe ich dir aus Dankbarkeit zurück. Da denke ich, was für eine Leistung für so einen jungen Mann. Denn das wissen wir alle, wenn jemand sagt, gib mal den Zehnten von deinem Gehalt, dann haben wir 1000 Ausreden, warum das nicht geht. Ja, also, das wissen wir, wenn es ans Geld geht, hört der Spaß auf. Und obwohl das Gott nicht von ihm verlangt in dieser Phase, verspricht er ganz selbstverständlich, Gott, die Verbindlichkeit gehe ich ein, weil du der Fixpunkt in meinem Leben sein sollst. Und die Ortsnamen, er benennt den Ort um. Vorher hieß der Ort Luz. Luz heißt Trennung. Wahrscheinlich war das so am Rande der Wüste. Bethel heißt Haus Gottes. Und er macht mit diesen vier symbolischen Handlungen deutlich, Gott, von jetzt an soll es ganz um dich gehen. Er hat Mut zu Verbindlichkeit. Und es drängt sich mir die Frage auf, du und ich, wie sind wir geistlich unterwegs? Haben wir diese Verbindlichkeit in unserem Leben eingeführt? Sind wir auch so unterwegs, dass wir sagen, Gott, ich will mich täglich im Alltag daran erinnern, dass du der Fixpunkt in meinem Leben bist und mein Leben dir gehört? Und wenn du merkst, das gelingt dir nicht besonders gut, dann lerne von Jakob, richte dir einen Stein zu Hause auf oder häng dir ein Bild über die Tür bei dir zu Hause. Mach irgendetwas, das dich daran erinnert, mein Leben gehört ganz dem Herrn. Und das werde ich mir vor Augen halten, sogar wenn ich zur Bank gehe und drüber nachdenke, was mache ich mit meiner Kohle? Du bist von jetzt an der Fixpunkt in meinem Leben, Herr. Und darauf will ich vertrauen. Jeder Schritt meines Lebens soll von nun an dir gehören und dem Aufbau deines Reiches und deiner Sache dienen. Und wenn ich diesen Text lese, dann beeindruckt mich das so sehr, weil von jetzt an begreift Jakob, Gott hat mit meinem Leben Großes vor. Das, was er meinem Opa Abraham zugesagt hat, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Da darf ich mitmachen an diesem großen Projekt. Gott will seine gute Botschaft zu allen Menschen bringen und er will mich, kleiner Jakob, in der Wüste irgendwo draußen dafür gebrauchen. Und das begreift er als Adel und als Privileg. Gott lädt mich ein, mitzuwirken im Bau seines Reiches. Wir empfinden das oft als Bedrohung, weil wir dann fragen, wie viele Abende kostet mich das denn? Ja. Also ein Gottesdienst, meine Güte, das kriegen wir hin, Sonntagmorgen, sonst wärt ihr nicht hier. Ja. Aber dann muss ich auch noch einmal in den Hauskreis gehen, schaffe ich unter Schmerzen. Da soll ich noch irgendwo mitarbeiten. Weißt du, wie viel Zeit das kostet? dann soll ich noch einen Teil meines Besitzes mit dem Herrn teilen, aus Dankbarkeit. Weißt du, was das kostet? Das sind all diese Dinge, die uns umtreiben und die uns davon abhalten wollen, mitzuwirken an diesem großen Projekt. Die Zusage an Jakob gewinnt eine globale und ewige Dimension. Ja, wenn Gott sagt, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Ich lade dich ein, an diesem Projekt mitzuarbeiten, weil ich der Fixpunkt in deinem Leben sein möchte. Auch hier, Geschichte, habe ich letzte Woche gelesen. Ich habe es heute mit König und Rekrutierung. Also, ein König zieht durchs Land und sieht da einen Hirten irgendwo. Und er sieht nett aus und er plaudert ein bisschen mit dem Hirten, so wie der König sich manchmal herablässt und mit den Leuten, die in seinem Reich leben, ins Gespräch kommt. Und er stellt fest, dieser Hirte ist geistreich und witzig. Dann denkt er, also, so einen könnte ich am Hof gebrauchen. Und sagt, pass auf, ich habe Arbeit für dich. Willst du nicht mitkommen auf meinen Hof? Dann brauchst du hier nicht mehr bei deinen Tieren sein und auf dem Land. Ja, und in der Stadt zu leben ist sowieso schöner und in meinem Palast erst recht. Und der Hirte willigt ein und kommt mit. Und König und Hirte verstehen sich total gut. So, dass der Hirte langsam die Karriereleiter aufsteigt und der Neid des Hofstaates wird geweckt. Und dann überlegen sie, was können wir denn bei dem König Schlechtes über den Hirten sagen? Und irgendwo kommt er auf die Idee, weil sie beobachten, jeden Tag geht der Hirte in eine Kammer und verbringt da ungefähr eine Stunde drin. Und dann sagen sie dem König, pass auf, der plant bestimmt irgendeinen Putsch gegen dich. Der Mann ist nicht geheuer, der macht Komisches. Der geht seine Stunde in dieses Kämmerlein und es gibt eigentlich keinen Grund, so lange da zu sein. Und dann sagt der König, ich gehe dem nach. Stellt den Hirten und sagt, schließ mir deine Kammer auf, ich will reingucken. Was machst du da jeden Tag drin? Und der Hirte ist ein bisschen perplex. Öffnet die Kammer, der König geht rein und die Kammer ist recht schlicht eingerichtet. Aber dann fällt ihm auf, an der Wand hängt das Hirtengewand. Und der König fragt, was soll das denn? Und dann sagt der Hirte, ich gehe jeden Tag hier rein und schaue mir mein altes Hirtendress an, damit ich weiß, woraus ich errettet bin und wie toll es ist, wie ich jetzt leben darf. Da dachte ich, wow, was für eine gute Geschichte. Ich will der Fixpunkt in deinem Leben sein. Haben wir etwas im Alltag, das uns daran erinnert und diese Dankbarkeit immer wieder aufruft in uns? Danke, Herr, dass ich teilhaben darf an deinem Projekt. Und das wollen wir unseren Kindern mitgeben. Diese Dankbarkeit Gott gegenüber, du hast dich uns zugewandt. Und mein letzter Punkt für heute. Ja, ich bin bei dir und lasse dich ankommen. Über Jakobs Wirken steht ja diese beeindruckende Zusage Gottes. Nämlich, und der Herr stand oben auf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, ist heilig. Und dann geht der Text da weiter und in Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo immer du hingehst und will dich wiederbringen in dieses Land. Und das ist eine ganz beeindruckende Zusage. Gott sagt diesem Jakob zu, das werde ich kommen lassen, trotz deiner Schuld. Und das beeindruckt mich so sehr. Gott weiß um die Heimlichkeiten, Gott weiß um die Intriganz in Jakobs Vorgehen. Er weiß, wie ungerecht Jakob Esau gegenüber war. Er weiß, wie er seinen Vater belogen hat, der Jakob. Und dennoch beginnt Gott seinen Weg mit diesem Mann, trotz seiner Schuld und auch trotz der Folgen des Fehlverhaltens, das fällt mir auf. Manches im Leben wird nicht einfach gut. Das Verhältnis Jakobs zu seinem Vater kommt nie mehr in Ordnung, weil der Vater stirbt bald darauf. Auch seine Mutter begegnet er nicht mehr. Manche Sachen in Jakobs Leben kommen nicht mehr in Ordnung, also seine Sünde hängt ihm nach. Und das merkt man auch daran, dass die Sünden, die Jakob selbst getan hat, ihm später noch begegnen. Jakob hatte Isaak getäuscht und seinen Bruder überlistet und genauso belügt und täuscht ihn später sein Stiefvater und später Schwiegervater Laban. Oder Jakob benutzte eine Ziege, um seinen Vater zu täuschen und später benutzen seine Söhne auch eine Ziege, um ihn zu täuschen. Also seine Sünde hängt ihm irgendwie nach.
Die Folgen muss er ausbaden und trotzdem sagt Gott, ich bin bei dir und lasse dich ankommen. Und der Punkt, der mich am meisten bewegt, ist folgender. Trotz des Chaos in der Welt. Und mir fällt auf, obwohl Jakob diese Segensverheißung hat, muss er eigentlich viel leiden. Und mir drängt sich die Frage auf in Vers 15, was bedeutet das, ich will dich behüten? Schaue ich mir das hebräische Wort an in Vers 15, da meint es tatsächlich ein Hüten, ein Bewachen, ein Bewahren. Also wenn uns das gilt und wir unseren Kindern sagen können, so wie wir es eben gesungen haben, Gott hält seine Hände über dir und über mir von Anfang bis zum Ende. Ja, was sagen wir unseren Kindern denn dann? Sagen wir ihnen, es wird immer gut gehen in der Schule, weil Gott die Hand über dich hält oder über dir hält? Schauen wir mal in Jakobs Leben hinein. Da fällt mir doch auf, dass Jakob, obwohl Gott sagt, ich will dich behüten und begleiten, verhältnismäßig viele Schicksalsschläge zu erleiden hat. Und als ich das für mich so durchging, fiel mir auf, jeder dieser Schicksalsschläge hat das Potenzial, dass man dran scheitern kann. Aber in der Gesamtheit, was Jakob erleben musste, ist das fast unerträglich. Ja. Zum Beispiel wurde Jakob von seinem Schwiegervater betrogen. 7 Jahre vergebliche Arbeit. Rechne das mal hoch. Was verdienst du im Jahr? Keine Ahnung, 30.000, 40.000? 40.000 mal 7, da bist du bei 280.000. Das tut richtig weh, wenn du um den Lohn von 7 Jahren Arbeit gebracht wirst. Jakob muss erleben, dass es einen unüberbrückbaren Streit in seiner Familie gibt zwischen Rahel und Lea. Und der kommt nicht in Ordnung, der Streit. Jakob muss erleben in Kapitel 34, dass seine Tochter vergewaltigt wird, die aus Spaß mit fremden Männern flirtete. Jakob muss erleben, dass seine Söhne zu Betrüger und Mörder werden in der Stadt Sichem. Und danach muss er fliehen und ist Flüchtling. Jakob muss erleben, seine geliebte Frau Rahel stirbt jung bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Jakob muss Inzest in seiner Familie erleben. Jakob muss permanenten Hass zwischen seinen Kindern erleben. Jakob muss die Entführung und Versklavung seines Sohnes irgendwie wegstecken. Jakob wird von seinen Kindern betrogen. Er muss jahrelang in existenzieller Hungersnot leben. Er muss die unschuldige Inhaftierung seines zweiten Sohnes irgendwie klar bekommen. Und wenn ich das so lese, dann drängt sich mir die Frage auf, Gott, wie behütest du denn? Du hast dem Jakob doch gesagt, ich werde bei dir und dich behüten. Warum muss der arme Mann durch so viele Täler schreiten? Was bedeutet es denn, dass wir den Kindern gesagt haben, Gott ist mit dir und hält seine Hand über dir? Ich weiß nicht, ob ihr euch solche frevelhaften Fragen stellt. Wir dürfen sie stellen. Sonst scheitern wir im Leben. Und wenn du in einer Lebenssituation unterwegs bist, in der du merkst, ich muss gerade hart durch, das ist so ein Tal, das ich zu durchschreiten habe, und ich mich frage, Gott, wie hilfst du denn? Wie hilfst du denn? Was bedeutet das, du bist bei mir und hältst deine Hand über mir, wenn sowas bei rumkommt? Und dann denke ich, ist doch nur das Alte Testament. Glück gehabt. Wir sind im Neuen Testament unterwegs. Durch Jesus Christus ist bestimmt alles besser. Da fällt mir so gleich der Text ein, 2. Korinther 11. Dort sagt Paulus, Sie sind Diener Christi, ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin's weit mehr, ich habe mehr gearbeitet, bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe wegen der einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Ich bin oft gereist, in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen und Hunger und Durst. In viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Dann denke ich auch, habe ich irgendwas verpasst, Gott? Hast du nicht gesagt, du würdest über mir wachen? Warum? Warum muss Paulus so hart durch? Warum muss Jakob so hart durch? Was sage ich meinem Kind, das morgen zur Schule geht? Was bedeutet es, Gott ist mit dir? Bedeutet das, du wirst ganz toll schreiben lernen? Bedeutet das, du wirst immer die Antwort in Mathe kennen? Bedeutet das, du wirst nie Ärger auf dem Schulhof haben? Die Frage treibt mich um. Und dann schaue ich hier wieder in meinen Text hinein. Und mir fällt auf, was hat Gott denn alles zugesagt dem Jakob? Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Was hat Gott ihm denn zugesagt? Dass es problemlos gehen würde, dass es keine Krankheit geben würde, dass die Leute alle nett wären und keine Sünde mehr in dieser Welt wären? Nein, hat er ihm nicht zugesagt. Er hat ihm nur zugesagt, ich bringe dich zurück. Ich bringe dich zurück, darauf kannst du dich verlassen. Da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, was hat Gott uns denn zugesagt, worauf wir uns verlassen können? Und da springt uns natürlich gleich der Vers aus Philipper 1, Vers 6 an, wenn dort steht, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis wann? Bis Klasse 6 oder bis Klasse 8? Oder bis nach dem Studium oder nach der Ausbildung? Nein! Bis an den Tag Jesu Christi, das ist die Perspektive, die Paulus uns mitgibt. Bis an den Tag Jesu Christi, du darfst von der ersten Klasse an darauf vertrauen, wenn du ein Kind Gottes bist. Gott hält dich und er bringt dich durch, bis du in meiner Gegenwart bist. Das sagt Gott dir zu. Er sagt nicht zu, die Schwierigkeiten werden nicht da sein. Er sagt nicht zu, du wirst nicht leiden unter der Sünde anderer Leute. Ich trage dich durch, bis du in meiner Ewigkeit bist. Darauf dürfen wir vertrauen. Und wenn wir den Glauben ins Diesseits zerren und sagen, das heißt, es wird immer von 7 Uhr bis 7.30 Uhr, wenn du zur Schule gehst, wird die Sonne scheinen bei 21 Grad. Das hat Gott nicht zugesagt. Er hat gesagt, ich bringe dich durch bis in meine Ewigkeit. Und diese Ewigkeitsperspektive, ich bin bei dir und lasse dich ankommen, die gilt Jakob. Diese Ewigkeitsperspektive gilt dir und mir. Und ich stelle mir die Frage, ist das unser Gebet, dass ich sage, Herr, halte mich bei dir, leite mich, bewahre mich, lass mich ankommen bei dir, ich kann es nicht allein. Ist es unsere Perspektive, dass wir diese Reichsgottesperspektive haben? Wirke durch mich, lass mich teilhaben an deinem Segensprojekt mit dieser Welt. Ich will uns jemand zum Vorbild setzen. Killifische. Sagen euch Killifische was? Also Killifische sind ganz faszinierendes Zeug. Denn Killifische leben in Pfützen. Und zwar in Afrika. Wenn die Regenzeit kommt und die Pfützen sich mit Wasser füllen, die Killifische sind hochinteressant, die leben nur 4 Monate, solange Wasser in der Pfütze steht. Deshalb sind die für die Altersforschung sehr interessant. Weil in diesen 4 Monaten durchleben die alle Stadien, auch ihre Zellen. Also nach 3,5 Monaten verlieren die zum Beispiel ihre Farbe, die werden alt. Ja, so nimmt man die gerne als Forschungsobjekt, wenn man darüber nachdenkt, wie altern Wesen. Weil die nur 4 Monate leben, in diesen 4 Monaten, solange Wasser in der Pfütze ist, paaren die sich und legen ihre Eier. Man kann Killifische kaufen. Wenn du Killifische kaufst, kriegst du ein Stück Moos zugeschickt oder Torf. Und dieses Moos oder diesen Torf legst du ins Wasser bei einer bestimmten Temperatur. Das dauert ein paar Tage und dann schwimmen da Fische drin. So, das ist das Wahnsinnige an diesen Fischen. Das Besondere an ihnen ist aber, ihr ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, ich muss meine Art in die nächste Regenszeit rüberbringen. Darauf muss ich zielen, nicht aufs Jetzt, nicht auf meine Pfütze, nicht auf meine 4 Monate. Die Perspektive ist, meine Art wird auferstehen, wird auferweckt werden bei der nächsten Regenzeit. Denke ich nur, irgendwie auch eine tolle Perspektive. Ja. Eine Perspektive, die ich uns Christen zum Vorbild setzen möchte. Ich lasse dich ankommen, sagt Gott dem Jakob und dir und mir zu. Und die Perspektive ist die, begrenz dich nicht auf die 4 Monate Pfütze, in denen du unterwegs bist. Begrenz dich auf die Perspektive, ich werde auferstehen in Gottes Gegenwart, weil er mich ruft und mir zusagt, ich lasse dich bei mir ankommen. Bei all den Aufs und Abs, die das Leben so mit sich bringt. Das ist diese mutmachende Perspektive, die wir haben können, wenn wir mit Gott starten und mit Gott Neues wagen. Wir dürfen uns sicher sein, wenn wir Neues mit Gott wagen, dass Gott uns sagt, ich will dir begegnen, so wie er Jakob begegnet ist. Er sagt, ich will der Fixpunkt in deinem Leben sein, bis hin zu den Dingen, die du tust und hast und besitzt. Und er ruft uns in Erinnerung, ich bin bei dir und ich lasse dich ankommen. Ich rufe dich in meine Gegenwart. Und ich finde, das sind 3 wunderbare Sätze, die wir unseren Kindern mitgeben können. Wir müssen sie wohl etwas leichter formulieren. Aber mit der Perspektive können wir sie senden. Und mit dieser Perspektive ruft uns der Herr. Und darüber freue ich mich. Amen.